Monaten Gott begegnen verändert Leben. Und das betrachten wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie ist dieser Gott eigentlich, dem ich da begegnen soll? Dieser verstaubte alte Mann. Was ist an ihm so Besonderes? Und im Lutherjahr liegt es ja auf der Hand, dass man sich mal damit beschäftigt, was Luther dazu meinte. Und für Luther war das ganz Besondere, das Einzigartige an Gott, seine Gnade. Darüber möchte ich auf mehrfachen Wunsch jetzt aus einem ganz kurzen Abschnitt aus der Bibel sprechen. Es gäbe derer viele. Ich möchte mich beziehen auf die Verse 8 bis 10 aus Kapitel 2 des Briefs an die Epheser. Ein weiter. Und nach der aktuellen Luther-Übersetzung heißen diese Verse, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich glaube, so einigen sind diese Verse ganz vertraut. Ich möchte sie nochmal in einer modernen Übersetzung lesen. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Magst du wieder eine Folie zurückgehen, bitte? Wunderbar. Ich glaube, wir als Christen zumindest haben wir von Gnade schon ziemlich viel gehört. Und wahrscheinlich haben wir so unterschiedliche Gedanken, die uns dazu in den Sinn kommen. Ich kenne Leute, die denken, eigentlich brauche ich gar keine Gnade. Ich bin noch ein guter Mensch. Ich stehle nicht. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich schummle noch nicht einmal bei der Steuererklärung. Ja, kann ich auch von mir sagen. Und klar, das ist auch gut. Natürlich. Aber für Gott ist das nicht gut genug. Es steht ja schon im Alten Testament, dass nicht erst der Diebstahl Sünde ist. In den 10 Geboten steht ja schon, dass wir nicht einmal begehren sollen, was jemand anders gehört. Und im Neuen Testament, da legt Jesus die Latte nochmal ein bisschen höher. Da sagt er, dass es in Gottes Ordnung keinen großen Unterschied macht, ob wir jemanden einen Idioten nennen oder ihn umbringen. Holla. Und Jesus hat ja auch gesagt, dass wir dem Kaiser, also heutzutage dem Staat, geben sollen, was ihm zusteht. Aber nicht nur das. Er fordert auch von uns, für die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft zu beten. Ja, mal ehrlich, wann habt ihr denn zuletzt für die Leitung des Bergedorfer Finanzamts gebetet? Und sei es auch nur, hab Erbarmen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wenn ich mir so diese Ansprüche angucke, dann merke ich, oha, das kriege ich so ganz alleine wohl nicht hin. Da bin ich wohl doch auf Gottes Gnade angewiesen. Es gibt auch andere. Wenn man denen was von Gnade erzählt, dann sagen die, also Leute, ich habe in meiner Vergangenheit schon so einiges verborgen und ich glaube nicht, dass Gottes Gnade dafür reicht. Also mir ist es schon mehrfach passiert, dass ich mit Leuten gesprochen habe und die sagten dann, also bei dem, was ich alles angestellt habe, wenn ich zum Gottesdienst komme, dann stürzt da das Dach ein. Also wie gesagt, das hat mir nicht nur einer gesagt. Und einer von diesen Leuten, der hatte tatsächlich mal jemanden umgebracht. Irgendwie ließen sich diese Menschen dann doch am Ende überzeugen, in die Kirche zu kommen, in Gottesdienst. Und hat einer von euch in der Zeitung gelesen, Kirchendach eingestürzt? Keiner schreit ja. Ich kann euch versichern, es ist nicht passiert. Die kamen dahin und ja, die Kirche steht noch. Warum? Weil Gottes Gnade nicht nur für meine ziemlich alltäglichen Verfehlungen reicht, die reicht für wirklich alles, was wir je anrichten könnten. Das lesen wir schon in der Bibel. Denk mal an David. Der hat sich einfach mal eine fremde Frau genommen und als das rauskam, hat dann schon mal kurz einen Mord veranlasst, um das zu vertuschen. Das hat zwar Konsequenzen gehabt, aber Gott hat immer noch zu David gehalten. Denken wir an Jesus, dem begegnete Zachäus. Das war ein Zolleinnehmer, der sicherlich über Jahre seinen Mitbürger ordentlich abkassiert hat. Und damals war es eben üblich, nicht nur das, was die römischen Besatzer haben wollten, abzukassieren, sondern da noch so einen kleinen Aufschlag für sich privat auch mitzunehmen. Auch dieser, der wirklich über Jahre betrogen und unterschlagen hat, der fand Gnade vor Jesus. Oder denken wir an Petrus, so eine große Klappe, immer vorneweg. Jesus, ich werde für dich sterben! Ja, und dann, als Jesus verurteilt war, da hat er ihn dreimal verleugnet, innerhalb weniger Stunden. Und trotzdem hat Jesus am Ende gesagt, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Also wenn wir das so bedenken, dann können wir doch sagen, wieso kann eigentlich Gottes Gnade nun gerade für mich nicht reichen? Jetzt wird vielleicht einigen ganz mulmig. Die sagen, naja, wenn Gottes Gnade für jeden reicht, dann tauchen diese Leute ja in Zukunft vielleicht in der Gemeinde auf. Vielleicht verbringen wir sogar die Zeit im Himmel mit denen. Oha. Oha. Und ich muss euch sagen, ja, ja, das ist so. Denkt mal an dieses schöne Lied, was wir zu Anfang gesungen haben. Amazing Grace. Überwältigende Gnade. Der Mensch, der das geschrieben hat, der war zu Anfang seines Lebens Kapitän eines Schiffes. Mit diesem Schiff wurden Sklaven aus Afrika in die neue Welt verfrachtet, und zwar unter unsäglichen Umständen. Und es war damals üblich, dass der Kapitän bei dem Verkauf der Sklaven ordentlich mitverdient hat. Und dieser Mensch hat das gemacht. Über viele Jahre. Und irgendwann ist ihm Gottes Gnade begegnet. Und die hat ihn umgedreht. Er hat seinen Job als Kapitän an Nagel gehängt, ist in eine geistliche Gemeinschaft gegangen, hat gedient und hat dann eben dieses wunderbare Lied geschrieben. Und das heißt, ja, er hat Gnade gefunden bei Gott und ist jetzt vermutlich im Himmel. Aber diese Gnade, die hat ihn nicht so gelassen. Er ist nicht mehr dieser fiese, grausame Kapitän. Er ist jetzt dieser wirklich ganz wunderbare Mensch, der dieses tolle Lied geschrieben hat. Und deshalb ist es wohl auch gar nicht so schlimm, wenn wir solche Leute im Himmel dann wieder treffen. Vielleicht denken wir, wenn es um Gnade geht, auch daran, naja, ich mache keine wirklich schlimmen Sachen. Aber manche Sachen, die mache ich immer. Und immer und immer und immer wieder. Obwohl ich es doch eigentlich besser weiß. Also irgendwann sollte Gott wohl doch die Nase von mir voll haben. Ich habe die Nase von meinem Verhalten nämlich schon lange voll. Und ganz ehrlich, der Gedanke ist mir total vertraut. Und wenn es mir dann mal wieder so richtig schlecht geht, dann nehme ich mir das Alte Testament. Und dann lese ich die Geschichte des Volkes Israel. Da steht dann, Gott hat dieses ganze Volk aus der Sklaverei in Ägypten gerettet. Und ihr wisst es, die waren noch nicht mal aus dem Land Ägypten raus. Da haben die Ersten schon gemotzt. Und das ging weiter. Die ganze Reise durch die Wüste, egal ob Gott bitteres Wasser in süßes Wasser verwandelt hat, egal ob er ihnen immer wieder zu essen gegeben hat. Es wurde gemeckert und gemotzt und gemault. Ja. Und das hatte ja auch Konsequenzen. Ich meine, die sind jetzt nicht innerhalb von 11 Tagen durch den Sinai, es dauerte 40 Jahre. Aber am Ende hat Gott sie in das verheißene Land geführt. Das heißt, seine Gnade, die hat diese ganzen Jahrzehnte überdauert. Im Neuen Testament ist beschrieben, wie Petrus mal fragt, wie oft er jemanden verzeihen müsse, der ihm Unrecht tut. Wer es nachlesen möchte, das steht in Matthäus Kapitel 18 ab Vers 21. Und Jesus antwortet 70 mal 7 mal. Und das war so vor der Erfindung des Taschenrechners gleichbedeutend mit unendlich oft. Unendlich oft, wow. Ja, und das erwartet Jesus schon von uns Menschen. Und dann können wir uns natürlich überlegen, wie oft wird dann wohl unser himmlischer Vater Gnade vor Recht ergehen lassen? Also nochmal zusammengefasst, was eigentlich in diesem Vers im Epheserbrief steht: Wir sind errettet. Das heißt, wir gehören bereits in diesem Leben zu Gottes Reich, zu seinem Herrschaftsbereich. Und auch das ewige Leben, das dürfen wir bei ihm verbringen, weil Gott uns seine Gnade erweist. Es ist nicht unser Verdienst. Es ist auch nicht die Belohnung für unser untadeliges Verhalten. Gott sei Dank. Aber was dazu tun, müssen wir doch schon, oder? Ja, klar. Die Gnade ist ein Geschenk. Und Geschenke kann man annehmen oder es auch bleiben lassen. Wir alle haben uns ja entschieden, das Geschenk anzunehmen. Und das nennt die Bibel Glaube. Im Brief an die Hebräer wird Glaube beschrieben als eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das brauchen wir, denn wenn wir Gottes Gnade bekommen, wenn wir ihm unser Leben übergeben, dann gibt es nicht unbedingt äußere Zeichen. Ich kann euch sagen, als ich im November 1999 mein Leben Jesus übergeben habe, da stand da nicht plötzlich ein Engel vor mir und hat gesagt: Inga, du gehörst jetzt zum Reich Gottes. Nee, war nicht. Und wenn ich so im stillen Kämmerlein Gott alles bekenne, was ich so wieder mal an Mist gebaut habe, dann vergibt er mir. Aber das steht nicht am nächsten Tag in der Zeitung. Das steht noch nicht mal auf der Homepage unserer Gemeinde. Also, ich habe da nichts, an dem ich mich so wirklich festhalten kann. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Ich habe zu Hause auch keine Eintrittskarte für den Himmel liegen und einen Auszug aus dem Buch des Lebens, wo drin steht, dass mein Name da drin steht, das habe ich auch nicht. Gut, das beunruhigt mich jetzt nicht so wirklich, weil es wird uns auch in der Bibel nicht versprochen. Was uns eben bleibt, das ist diese innere Zuversicht, die Gewissheit, vielleicht die Geistestaufe, der Glaube. Und wenn wir uns das so überlegen, dann müsste man uns Christen ja eigentlich an den Strahlen auf unserem Gesicht erkennen. Wir gehören zu Gott und müssen dafür nichts weiter tun, als das Geschenk seiner Gnade anzunehmen. Ist doch wunderbar. Aber mit dem Strahlen tun wir uns nicht so leicht. Ich meine, hier im Gottesdienst schon, da sind alle fröhlich, aber sonst so, das ist nicht so selbstverständlich für uns. Und ich vermute, das liegt daran, dass das mit der Gnade so völlig anders ist, als das, was wir so in unserem täglichen Leben erleben. Denn in unserer Welt, da geht es doch ganz schön oft um Schuldzuweisungen. Denkt doch mal an den Abgasskandal bei VW, an diese ganzen rechtsradikalen Umtriebe in der Bundeswehr. denkt. Vielleicht an das Abschneiden der SPD in Schleswig-Holstein, was jetzt nicht so toll war. Was ist das Erste, was passiert? Man sucht nach dem Schuldigen. Wer muss denn nun zurücktreten? Das ist so die erste Frage. Bevor man mal überlegt, wie man eine Krise bewältigen kann, wie man vielleicht zukünftige Probleme vermeiden kann, ne. Erstmal den Schuldigen finden. Denkt an den Fußball, wenn es da nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann fliegt als Erstes der Trainer. Auch sonst ist das mit der Gnade nicht so einfach. Ich meine, normal ist doch, wenn wir einen Wunsch haben, wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir erstmal was leisten. Egal ob in der Schule oder im Beruf, egal ob mein Ziel nun ist, dass endlich die Wohnung aufgeräumt ist oder die Wunschfigur, egal ob wir ein neues Lied lernen oder an einem Volkslauf teilnehmen wollen, vor den Erfolg, das haben wir wieder und wieder verinnerlicht, da haben die Götter den Schweiß gesetzt. Ja, und wenn wir dann noch zugeben müssen, dass wir ein Ziel aus eigener Kraft nicht erreichen können, dass wir vielleicht auf die Gnade anderer angewiesen sind, wow, das ist bitter. Aber andererseits, wenn man sich angestrengt hat, wenn man sich diszipliniert hat und man hat dann das Abitur in der Tasche oder trägt wieder eine Kleidergröße weniger, ja, fühlt sich gut an, ne? Und weil uns das alles so vertraut ist und wir das kennen, freuen sich zum Beispiel auch Religionen, bei denen man sich die Erleuchtung so Schritt für Schritt mühsam erarbeiten muss. Großer Beliebtheit. Da freuen sich auch Religionen, bei denen man regelmäßig Rituale einhalten muss. Gute Taten ansammeln, um in den Himmel zu kommen, oder doch wenigstens, eine bestimmte Zahl Ungläubiger auf den richtigen Weg bringen kann. Ja, die erfreuen sich wirklich großer Beliebtheit. Und ihr könntet jetzt einwenden. Aber schau mal, die Verse von Epheser. Können wir die nochmal haben? Da steht doch auch was von Werken. Was ist denn da jetzt der Unterschied zu diesen anderen Religionen? Kurz gesagt, der Unterschied ist nicht, was wir tun. Der Unterschied ist die Motivation, die dahinter steht. Ja, wir lesen in der Bibel, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Aber doch nicht, um einen besonderen Zustand oder eine höhere Bewusstseinsstufe zu erreichen. Es gibt Jungs, die bewundern Cristiano Ronaldo und üben stundenlang, um so Fußball spielen zu können wie er. Es gibt Mädchen, die bewundern Beyoncé und verbringen Stunden vor dem Spiegel, um sich so zu stylen wie sie. Wir sind eben von Jesus begeistert. Und wir studieren stundenlang sein Vorbild, weil wir gerne so weise und so liebevoll wären wie er. Kommen wir vielleicht in diesem Leben nicht ganz hin, aber wir sind so begeistert, oder? Und deshalb wären wir gern ein bisschen mehr wie Jesus. Und wir haben auch unsere Rituale. Wir feiern die Taufe, wir feiern gleich Abendmahl und so übers Jahr verteilt einige Feste. Und das nennen wir sogar Gottesdienst. Aber das alles machen wir doch nicht, weil wir Angst haben, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert, wenn wir mal ein Ritual versäumen. Zumindest sehe ich ja niemanden, der so im Kalender abhakt, ja, heute wieder im Gottesdienst gewesen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass ihr hier so widerwillig irgendwie reinschleicht. Ich denke eher, wir feiern, weil wir einfach das Bedürfnis haben, gemeinsam unsere Freude über Gott auszudrücken. Okay. Jetzt fehlt mir eine Seite. Habt Gnade mit mir. Also wie gesagt, diese Rituale, die sollen uns daran erinnern, wer Gott ist und was er in unserem Leben schon so alles Wunderbares getan hat. Ja, wir haben jetzt nicht diese Eintrittskarte in den Himmel, aber wir haben das Abendmahl. Und im Abendmahl, da können wir uns wieder daran erinnern, dass wir, dass Jesus für uns den Eintritt in den Himmel bezahlt hat. Also ich denke, diese Rituale, die braucht Gott nicht. Die sind wirklich für uns gedacht, und als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, hat er das ja auch so ungefähr gesagt, dass das eben zu seinem Gedächtnis sein soll. Ja, und die guten Taten, hier steht ja die guten Werke, die Gott zuvor bereitet hat, die machen wir nicht, um da so Fleißpünktchen zu kriegen und dann so Schritt für Schritt dann irgendwie vielleicht doch uns den Weg in den Himmel zu verdienen, sondern eigentlich aus Begeisterung dafür, dass der Weg in den Himmel für uns schon offen steht. Und natürlich auch, weil es einfach Spaß macht, zu Gottes Team zu gehören und diese Welt so in kleinen Stückchen doch ein bisschen besser zu machen. Wir sehen das hier am Segnometer. Also jede Bohne, die ist doch eine Tat, eine Geste, ein Wort, was diese Welt verändert hat, und zwar zum Guten. Ja, und wenn wir mit Freunden und Bekannten über Jesus leben, dann tun wir das nicht, damit dann vielleicht doch mal die 144.000 Gerechten zusammenkommen und Jesus wiederkommt. Wir tun das, weil wir erlebt haben, was Jesus in unserem Leben getan hat und wie gut uns das tut. Und das möchten wir einfach, dass anderen Menschen das genauso geht. Und ja, wie in anderen Religionen auch, gibt es auch in der Bibel eine ganze Reihe von Regeln, an die wir uns halten. Klar, nicht jede Regel, die mal in der Bibel aufgeschrieben wurde, ist heute noch relevant. Also was ich jetzt machen soll, wenn der Sklave, den ich gerade freigelassen habe, nun doch bei mir bleiben will, ist ein Thema, das sich mir nicht so stellt. Sicherlich gibt es auch Regeln, die verstehen wir heute gar nicht mehr. Paulus schreibt an die Korinther, dass die Frau eine Macht auf ihrem Haupt haben soll, um der Engel willen. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Es gibt aber auch Regeln, an die halten wir uns. Oder wir versuchen es zumindest. Und dahinter steht eben nicht dieses Bild von Gott als diesem schlecht gelaunten alten Typen, der alles sieht, was wir tun, und der einfach nur darauf wartet, uns bei einem Fehltritt zu erwischen und dann ganz streng zu bestrafen. Nö. Im Gegenteil. Wir tun einfach, was wir können, und das ziemlich unbeschwert. Denn wir wissen, wenn wir es nicht schaffen, ja selbst wenn wir krachend scheitern, vergibt uns Gott, wenn wir ihn drum bitten. Denn Gottes Wesen ist nun einmal Gnade, und wir müssen sie nur annehmen, immer wieder. Es gibt Regeln, an die halten wir uns, weil wir wissen, es ist gut für uns. So steht in der Bibel am siebten Tage solle man ruhen. Das ist nicht nur irgendein verstaubter Satz in einem sehr alten Buch, sondern das ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass das gut tut, und auch Mediziner und Management-Trainer raten anders heute. Es gibt auch Regeln, die sind für uns vielleicht ein bisschen mühsam, aber wir merken, sie sind gut für die Gemeinschaft. Dazu gehört es, Gastfreundschaft zu üben. Es gibt Regeln, die halten wir unter anderem, weil dann auch Außenstehende merken, oh ja, bei denen ist was anderes. Die sind Teil von Gottes Reich, das merkt man irgendwie. Also wenn wir liebevoll miteinander umgehen, wenn wir darauf verzichten, schlecht über andere zu reden, dann sehen auch Leute von außen, oh ja, da tut sich was. Und es gibt auch Regeln, die sind vielleicht nicht so unmittelbar einleuchtend. Die halten wir im Vertrauen darauf, dass Gott ein guter Gott ist und uns dafür segnen wird. Dazu gehört, dass wir ihm einen Teil unseres Einkommens anvertrauen. Erinnern wir uns noch einmal daran, dass Gottes Gnade ein Geschenk ist. Das heißt, uns hat dieses Geschenk nichts gekostet. Gott, aber sehr wohl. Er hat sich in Gestalt von Jesus aus diesem herrlichen Himmel auf die Erde begeben. Er hat ein Leben mit Höhen und Tiefen geführt, Liebe und Verrat erlebt. Er war sämtlichen Versuchungen ausgesetzt, denen auch wir ausgesetzt sind. Und zum Abschluss ist er auch noch vollkommen unschuldig zu Tode gefoltert worden. Und da ist für einen Moment sogar die vollkommene Gemeinschaft zwischen Gott Vater und Sohn Jesus zerrissen. Jesus hat am Kreuz verzweifelt geschrien, weil er sich selbst von Gott Vater verlassen gefühlt hat. Also, Gottes Gnade hat Gott eine ganze Menge gekostet. Sie hat ihn alles gekostet. Das heißt, wenn wir nach Gottes Regeln leben, wenn wir Gutes tun, wenn wir uns bemühen, Jesus immer ähnlicher zu werden und unsere Beziehung zu ihm pflegen, dann drücken wir damit in erster Linie unsere Dankbarkeit für dieses kostbare Geschenk aus. Amen.